Ich gieße mir noch einen Tee ein, Moritz. Mhm. Ein schöner Mate-Tee.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, oder? Ich würde mal loslegen. Es ist jetzt leider nicht früh am Morgen, was ein bisschen schade ist.
Aber auch nicht spät am Abend.
Nee, also ich meine.
So mittel.
Mittagspause eigentlich, ne? Also eigentlich.
Eigentlich Mittagspause. Wir haben uns jetzt zur Mittagspause getroffen.
Genau, also ab in die Kantine, würde ich sagen. Was gibt's bei dir?
Das hast du vorhin gehört, habe ich mich dran verschluckt, Gemüseshake. Das ist das, was ich mir dann immer mache, wenn ich dann halt über die Mittagszeit hinweg Termine habe und dann irgendwie bis 15 Uhr dann nicht zum Essen komme, dann brauche ich irgendwas, eine Kleinigkeit.
Und du verschluckst dich immer dran, oder?
Nee, das ist nur, wenn es zu dickflüssig ist und dann plötzlich entgegengeplumpst kommt. Ja.
Wenn es nochmal Fötchen gibt. Aber gut, das ist ein schönes Thema auf jeden Fall.
Eine ganz wichtige Sache, ich habe einen Stand hier jetzt, also nächstes Stand im Herbst.
Du hast bei mir auf jeden Fall auch ein Standing.
Für mein Mic tatsächlich. Ich konnte jetzt hier Ferropolis abbauen. Ich hatte hier so ein Kran-Ding.
Aber wer ist denn Mike? Kenne ich den? Ist der auch hier im Podcast? Gut. Ich würde sagen,
legen wir los.
Ich räume das Intro ab, oder? Das
ja.
Reicht jetzt. Alles klar. Gut. Ach. Legen wir los.
Ach, schön. Hallo.
Hallo, Volki. Na, die ganzen Karlauer haben nicht geholfen. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen reinpetern. Wir begrüßen.
Begrüß ruhig. Nein, hau rein.
Ja, ich wollte erstmal unsere Zuhörenden begrüßen. Und zwar schön, dass ihr alle hergefunden habt, den Platz. Sperrt die Lauscher auf. Genau. Wir haben heute wieder eine schöne Folge für euch vorbereitet. Wie geht es dir, Volkmar?
Mir geht's. Eigentlich ziemlich gut, tatsächlich. Also das Wetter ist besser. Man merkt so den Frühling einziehen. Nächste Woche geht's auf Reisen. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Mir geht's gut. Wie geht's dir, Moritz?
Ja, also damit man merkt, dass der Frühling kommt, müsste man mal rausgehen. Aber ansonsten, ja, ich habe es auch schon gemerkt. Ich war eben kurz draußen. Aber mir geht's auch eigentlich ganz gut. Und ich freue mich auch, mit dir nächste Woche auf Reisen zu fahren, weil nächste Woche steht die KubeCon an. Da werden wir nach London fahren. Ich freue mich sehr.
Ja, yippie, da freue ich mich auch. Da freue ich mich absolut drauf, genau.
Das Podcast-Equipment ist schon eingepackt. Wir werden natürlich für euch berichten. Vielleicht treffen wir auch die eine oder den anderen von euch vor Ort. Aber das wird eine großartige Sache. Auch vielleicht bekannte Gesichter wieder treffen. Leute, die auch schon in diesem Podcast zu Gast waren. Ja, da freue ich mich.
Ja. Warum sind wir eigentlich hier? Für alle, die aufgepasst haben, will es jemand sagen?
Eigentlich glaube ich, dass wir über Neuigkeiten aus dem Kubernetes-Kosmos sprechen wollten, oder?
Genau. Da war doch was. Woche 4 des Monats, es ist News-Time, ne? Also Foto-News. Genau. Und ein bisschen was konnten wir auch schon mitbringen. Da ist doch einiges um die Ecke gekommen, genau. Oder?
Das ist jetzt 20 Uhr, Dienstagmittags. Es beginnt die Kubernetes-Tagesschau. Genau, und eigentlich können wir direkt in die Themen einsteigen, Volki.
Ja,
da spiele ich direkt mal den ersten Bumper ab, würde ich sagen, oder?
Ja.
Los geht's.
News. Ja, ich glaube, richtig interessant wird es nächste Woche auch erst nochmal. Ne? Also, aber wir können schon so ein bisschen teasern auf, wir haben so ein paar Sachen für das bevorstehende Kubernetes-Release, das ja nächste oder übernächste Woche dann halt auch tatsächlich rauskommt, die 1.33. Und da haben wir die Nummer 1, NFTable-Mode, geht stable in der nächsten, also in der 1.33. Ja, aktuell ist dieser Mode tatsächlich noch Beta und IP-Tables ist auch nach wie vor die Default, das wird es auch in der 1.33 bleiben. Wird sich dann wahrscheinlich dann sukzessive ändern. Also irgendwann hat man dann den Break-in-Change, wo man dann feststellt, dass man dann vielleicht doch ein paar neuere Systeme drunter bastelt. Genau, das dazu. Ich glaube, ein paar haben wir noch so eingestreut aus dem Kubernetes-Core, die dann halt auch später nochmal über den Ether rutschen. Aber das dazu und mehr dann nächste Woche.
Genau, wie du schon gesagt hast, gerade um die KubeCon herum wird sich so ein bisschen mit Ankündigungen zum Ökosystem oder zu Core-Tätigkeiten zurückgehalten, weil das macht man dann lieber direkt auf der Keynote oder auf einen von den beiden Keynotes, wo wir natürlich dann auch dabei sein werden und da wird es dann wahrscheinlich in der nächsten Iteration weitere Infos geben. Dann Gibt es allerdings schon eine Information, die wurde jetzt schon angekündigt, vielleicht auch so ein bisschen als Teaser für die KubeCon, und zwar werden demnächst Jobsets eingeführt. Ja, wir kennen das zum Beispiel mit Application Sets oder Applications. Sowas ähnliches gibt es jetzt auch für Kubernetes Jobs. Das ist also eine Änderung an der Job API. Und warum braucht es Jobsets? Wir kennen das. In den letzten Jahren hat die CNCF immer wieder darauf hingewiesen, dass Kubernetes sich in eine Richtung entwickeln soll, wo es eben geeigneter ist, vor allem für ML, also Machine Learning Workloads, für KI Workloads. In diese Richtung möchte man die Plattform entwickeln, dass auch da natürlich ein möglichst gutes Ökosystem geschaffen wird, um eben da auch die neuesten Technologien bedienen zu können. Und da bietet es sich an, Jobs zu definieren, die zum Teil aufeinander aufbauen. Bislang war das nicht möglich mit einem Kubernetes-Objekt, dass man beispielsweise Dependent-Jobs aufeinander definieren kann. Wenn wir zum Beispiel Machine Learning haben, dann haben wir vielleicht in einem ML-Training einen Pre-Processing-Job, den eigentlichen Trainings-Job und eben vielleicht noch einen Post-Processing-Job. Und das wären alles einzelne Ressourcen gewesen, die wir am Anfang hätten verwalten müssen. Mit Jobsets können wir diese entsprechend zusammengliedern und auch Abhängigkeiten zwischen diesen verschiedenen Jobs herstellen. Also das wird wahrscheinlich demnächst eingeführt, vielleicht schon mit 1.33. Das stand leider nicht in dem Kubernetes-Blog-Eintrag drin, wo das angekündigt worden ist. Aber ich denke, das werden wir demnächst sehen. Und das stellt, wie gesagt, auch den Schritt in die Richtung dar, dass man eben ML-freundlicher werden wollen würde. Hast du vielleicht einen Use-Case, Volki, noch abgesehen von Machine Learning, wo man solche Jobsets einsetzen könnte?
Ja, ad hoc noch nicht. Ich glaube, vielerlei im Testing könnte ich es mir vielleicht vorstellen. Also im Grunde, wo du dann halt auch verteilt Parallelisierung, ne? Also es ist ja nicht nur im Machine Learning Teil, wo du dann halt einfach Dinge auch parallel fahren kannst. Aber gerade bei Machine Learning ist es halt wunderbar gut, wenn du da halt irgendwie im Slicing da halt irgendwie Dinge tust. Ne? Tief genug bin ich da nicht drin. Aber Parallelisierung ist natürlich bei solchen Sachen, gerade beim Lernen, ne? Also ist das dann natürlich ganz wichtig. Aber ich finde das gut. Also weil genau dieses Konzept halt auch auf Jobs zu etablieren oder halt niederzuschlagen, ist halt wirklich eine gute Idee. Und ich glaube, da wird relativ schnell dann halt auch mal ein Use Case drumherum kommen. Die sind jetzt auch frisch, ne? Ja.
Genau. Also auf jeden Fall, ne? Also was ich daran auch immer wieder sehr positiv finde, ist, dass trotzdem immer noch geguckt wird, in welche Richtung kann sich das Ökosystem entwickeln, was ist notwendig, damit es sich entwickeln kann und dann entsprechend auch Änderungen durchgeführt werden, die vielleicht auch dann einen ganz speziellen Use Case haben. Ist auf jeden Fall nochmal ein Zugewinn für die Plattform.
Ja, absolut. Dann gehen wir weiter.
Genau, würde ich auch sagen. Ich spiele mal den nächsten Trailer ab. Cloud Native Ecosystem.
Ja, wir sind im Cloud Native Ecosystem angelangt. Genau, und dazu gehört auch die SUSE. Und wir hatten SUSE-Con vorletzte Woche, würde ich jetzt behaupten. Vorletzte Woche. Genau. Da nehme ich gleich vorweg, wir gehen da gar nicht so tief rein bei unserer Schwestern-Podcast. Der Focus on Linux-Podcast hat da eine wunderbare Folge und zwar einen Recap von der SUSE-Con 2025 aufgenommen. Am 21. März ist der rausgekommen mit unseren lieben Freunden und Kollegen, natürlich dem Christian, dem Max, Hermann, Martin, Hering und Sven Pimmer, die da noch mal ein bisschen detaillierter daraus erzählen und natürlich dann halt die Informationen aus erster Hand geholt haben. Ne? Nichtsdestotrotz, was für mich interessant war, war natürlich das Thema SUSE Rancher for SAP Applications. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Zertifizierung dahinter steht, aber du kannst jetzt, also es ist halt ein Thema, SAP über SUSE Rancher auszuliefern und bereitzustellen. Das ist halt natürlich ganz gut, weil SUSE ohnehin immer eine große Rolle in dem Kontext gespielt hat und sehr spannend. Was ich fast noch spannender und gut finde und sehr interessant auch ein bisschen ist das SUSE Private Registry Thema. Quasi eine Enterprise Container Ready, also eine Enterprise Registry basierend auf Harbor, was das natürlich ein bisschen interessant macht in der Form, dass da halt auch in dem Projekt dann vielleicht auch noch mal ein bisschen andere Arbeit, also seitens SUSE dann halt noch mehr Arbeit drin steckt. Da weiß ich jetzt natürlich gar nicht, wie groß da die Contribution ist. Aber hier eine mitgelieferte Registry zu haben, ist, glaube ich, an der Stelle immer eine gute Sache, weil die meisten Umgebungen, in denen ich mich vor allem befinde, sind halt RGAP-Umgebungen, beziehungsweise dann halt, es macht immer Sinn, eine Registry zu benutzen. Nicht nur in RGAP-Umgebungen, denn was ist denn mal, wenn das Internet weg ist. Oder gutes Beispiel, das ist, ich muss noch mal dran erinnern, ne? Docker Hub Limits werden dann halt auch noch mal angepasst und es macht dann halt an der Stelle dann halt auch wirklich Sinn, das Ganze zu zentralisieren und die Images zentral bereitzustellen. Im Cloud-Kontext sogar noch mehr. Ne? Also das muss man jetzt so sagen, weil im Cloud-Kontext ist es dann, ja, da sind es Kosten. Ne? Also das, was ich da halt mir rüberziehe und runterziehe, sind Kosten.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall spannend. Also der Support wird dann halt auch für HS Haber, weil wir reden über Enterprise, da gehe ich halt immer davon ab, aus, dass der Support drin ist. Ich weiß es jetzt nicht, ob es einfach im Ranger Prime drin ist oder ob man sich das dann noch dazuklicken kann, ob es dann gesondertes Pricing gibt. Aber wie gesagt, hört euch gerne mal den Podcast an. Ich habe den mir auch angehört. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was die Kollegen dazu berichten haben.
Ja. Genau, ich habe noch was zu Rancher oder zu SUSE generell. Ja. Ne? Bei Rancher Prime ist natürlich auch SUSE Security mit drin. Das ist die ja, Enterprise-Version von SUSE Neu Vector, also dem Open Source CNAP, wenn man so sagen möchte, was SUSE anbietet. Und da ist jetzt natürlich die Frage, was für einen Mehrwert, ne, hat SUSE Neu Vector oder SUSE Security, was ja erst vor kurzem so benannt worden ist. Ja. Und da wurde auch was zu gesagt, beziehungsweise auch was zu gezeigt. Das kann man auch schon ausprobieren. SUSE Security, aka Neu Vector, fügt sich entsprechend nahtlos in die Rancher-Oberfläche ein, hat da entsprechend dann auch Zugriff auf alle ja, Ressourcen, ist da entsprechend auch in dem Rollenrechte-Konzept mit drin und kann entsprechend nativ bedient werden und wird sozusagen komplett integriert in die Plattform. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Tatsache, wenn man sich das mal angucken möchte. Oder man benutzt bereits Rancher, vielleicht auch nicht in der Rancher Prime-Version, aber dann kann man sich trotzdem mal neue Vektoren sehen und gucken, ja, wie gut das funktioniert oder was man damit alles machen kann, welche CVEs man aktuell im Container oder in Pods drin hat, die gerade im Cluster laufen. Das kann ganz spannend sein, da mal reinzugucken. Zu CVEs haben wir auch später noch einen kleinen schmackhaften Bit mitgebracht.
Ja. Da muss ich nochmal hinzufügen, das finde ich halt mega gut, ne? Also dieses Fokussierte, was da SUSE und Rancher halt zusammen machen, um dann, wenn man das so alles zusammenzählt, finde ich halt, du hast Neu Vector mit drin, du hast halt Security, du hast mit Harvester hast du eine Virtualisierungslösung, die drumherum ist, jetzt hast du ein Private Registry mit drin, du hast im Grunde eine Plattform, die halt alle, also keine Wünsche offen lässt. Und das finde ich halt ganz, ganz, ganz cool. Ein Punkt habe ich da auch noch in dem Kontext, ne? Und zwar Rancher Hosted. Ich weiß nicht, kennst du das noch, Rancher vor SUSE-Zeiten? Da gab es Rancher.io oder so. Es gab tatsächlich eine Managed-Variante, wo du dir kostenlos da tatsächlich einen Management-Node hochziehen konntest oder irgendwie eine Management-Plane, die dann halt, wo du dann deine User-Cluster anbinden konntest oder halt auslassen konntest. Das gab es mal. Das war jetzt nicht Enterprise. Genau, das gibt es jetzt Enterprise. Und das finde ich halt gerade auch da, macht die Sache natürlich wieder schick, ist nicht für jedermann halt das Richtige, aber gerade für Leute, die halt sehr stark Cloud-gebunden sind oder halt auch dezentral aufgestellt sind und jetzt nicht ihr großes MPLS-Netz haben, wo sie halt Standorte in irgendeiner Weise halt zusammenschließen können, ist das halt schön, weil ich dann nach oben hin eine Zentralisierung durch dieses Cloud-Offering SUSE Rancher Hosted machen kann, ne?
Auf jeden Fall. Aber Volki, da muss ich gerade noch mal ein bisschen zurückgreifen. Du hast mich gerade eben gefragt, ob ich Rancher noch kennen würde, bevor es zu SUSE gehört hat. Und um das hier mal gerade zu ziehen, die haben das vor 5 Jahren gekauft. Das war 2020.
Das stimmt.
Ja. Da habe ich noch mit Docker rumgespielt. Da war ich noch nicht.
Da habe ich noch tatsächlich
kein Kubernetes gemacht. Ja, ne, da hast du schon mit Lego gespielt. Da habe ich noch mit Bauklötzchen, also mit so Holzklötzchen.
Ja. Play-Doh.
Genau. Da war ich noch in einer anderen Liga unterwegs, kann man sagen. Genau.
Ja. Genau. Da gab es das aber schön. Ja. Ja, witzig. Ja, also die Altersunterschiede.
Genau. Also war ja recht früh die Akquisition. Ja.
Also ich 30, du 22. Das ist halt so.
So und tatsächlich Rancher gibt es schon seit 2014. Das ist jetzt auch schon was länger, ne? Also man muss das ganze Ökosystem, Kubernetes ist ja auch 10 Jahre alt geworden.
2016.
Okay. Oder 2016, genau. Ja, aber das ist auf jeden Fall schon eine ordentliche Geschichte, auf die man dann zurückblicken kann.
Nee, 2014,
du genau, hast tatsächlich.
Recht. Ja. Du hast recht, tatsächlich. Ich glaube, du hast recht. Ja, war krass. Ja, es ist ordentlich was, eine ordentliche Entwicklung, die da durch ist. Und hier hat man natürlich, also es ist schon immer ein sehr robustes Produkt gewesen, aber man sieht halt, was SUSE halt doch sehr zielgerichtet draus macht. Ne? Also da mit dem, was es braucht. Infrastruktur bleibt im Fokus, ne? Da sind keine Spielereien links und rechts. Das ist halt Infrastruktur, den Rest kann man sich natürlich dran bappen. Da wird sicherlich auch noch mehr kommen, aber ich finde das gut. Also das ist sehr zielgerichtet und so kenne ich es und das fühlt sich gut an. Also ja,
genau. Aber sehr gut. Wenn wir auch gerade vom Thema Infrastruktur sprechen und wir hatten es gerade schon mit Containern gehabt, da gibt es ein Thema, an das wollen wir nochmal erinnern, ja, weil das mit eng damit verzahnt hat, wo man eigentlich herkam. Ne?
Ja, doch, ich glaube ja, ich habe eben schon nochmal angerissen, ne? Docker Hub Limits, das Thema haben wir letztes Mal schon angesprochen und das ist halt eine tatsächlich wichtige Information auch nochmal. Also wie gesagt, auch Vendoren haben jetzt schon die Information rausgegeben, dass da Pull Limits sind. Man kann halt bei bestimmten Sachen, gerade wenn man so einen Monitoring Stack basierend auf den Quellen bei Docker dann halt hat, dann kann das halt mal so sein, dass man dann halt plötzlich nach einem Update oder sowas dann halt im Image Crash Backoff Loop hängt und ihr wisst dann warum. Weil vorher, wir haben es ja extra nochmal aufgeschrieben, vorher nicht authentifizierte Benutzer konnten 100 Pulls in 6 Stunden machen, authentifizierte Benutzer 200 Pulls in 6 Stunden. Das hat sich natürlich drastisch geändert. Nicht authentifizierte Benutzer 10 Pulls pro Stunde, authentifizierte Benutzer 100 Pulls pro Stunde. Das ist schon ein anderer Schnack. Ich habe es das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, ich habe da volles Verständnis drüber, weil das ist ein Free Offering. Also wir haben da keine Werbung auf den Seiten oder keine Ahnung. Also das bedeutet, man zieht da was und irgendwer muss es halt bezahlen und bisher sind sie noch nicht mal einer Spendenkampagne um der Ecke gekommen, wo ich dann halt Geld einwerfen konnte, also kann man es dann halt über die Thematik machen. Ob das jetzt der richtige Weg, weiß ich nicht. Aber ich bin
ja, weil letztendlich, Volki, man muss, das ist ja nicht das erste Mal, dass da an dieser Schraube gedreht worden ist, ne? Und das ist jetzt auf jeden Fall schon ein recht drastischer Fortschritt. Ja. Da muss man sich die Frage stellen, ob es vielleicht in Zukunft so sein wird, dass man überhaupt nicht mehr, wenn man nicht authentifiziert ist, überhaupt noch Images pullen kann. Weil du hast gerade gesagt, es ist ein Free Offering und so weiter und so fort. Aber das hast du auch bei, wenn du irgendwelche Packages mit Pip ziehst oder mit NPM oder sowas. Ja, das ist ja, die kommen ja auch irgendwo her.
Ich glaube, GitHub ist das beste Beispiel. Ja. Ne? Also GitHub ist meines Erachtens tatsächlich das beste Beispiel, wo es ja funktioniert, wo ich halt als Open-Source-Benutzer halt frei von den Registries, ich weiß jetzt nicht, da will ich jetzt natürlich keinen Quark erzählen, aber bisher hatte ich damit keine Probleme mit irgendwelchen Rate-Limits. Und ja, aber wie gesagt, das ist natürlich, sowas muss natürlich trotzdem halt in irgendeiner Weise bezahlt werden.
Genau.
Dennoch, Free-Offering und 100 Puls ist okay und wie gesagt, ein Harvester oder eine Registry tut nicht weh. Das ganze Thema ein bisschen zu zentralisieren, spart halt am Ende auch Kosten.
Du meinst einen Haber, nicht einen Harvester. Genau.
Ein Haber meine ich, ja, genau, natürlich. Ja. Und ansonsten gleich einen Harvester hinstellen, da kann der Haber mit aufgebaut werden.
Direkt alles, komplette Infrastruktur bauen, ja, das kann auch nicht schaden. Ja, einfach mal ein bisschen zum Rumspielen.
Genau, ein Haber oder Nexus, also es gibt ja halt, oder Quay für die, die es mögen. Genau.
Genau. Dann kann man da auch schön entsprechend direkt ein Image-Scanning mit reinpacken, dann ist man auch abgesichert, was das angeht und kann immer schön gucken, dass man da nicht zu viel CVEs hat. Ne?
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Das ist, ja.
Kann man direkt absolut bei Installation sogar von Haber mit einstellen, dass da Trivy mit angebunden wird. Gegebenenfalls kann man auch natürlich einen anderen Interrogation-Service benutzen.
Ja.
Dann haben wir noch, dass CubeScape von der CNCF als Incubating Project angenommen worden ist. Was ist CubeScape? CubeScape ist eine Lösung, die vom Hersteller Amo kommt, der aus der Security-Schiene kommt. Und CubeScape war ursprünglich mal ein Tool, was ihr auf der Kommandozeile ausführen konntet, um entsprechend eure Klasse-Definitionen, eure Helmcharts und so weiter zu scannen auf Misskonfigurationen. Diese wurden dann entsprechend abgeglichen mit
Frameworks.
Ja, dem CISA, NSA, Kubernetes Hardening Guide oder bestimmten Frameworks. Und ihr habt dann entsprechend auch eine Exposure gehabt, wie sicher ihr seid, beziehungsweise wie unsicher ihr unterwegs seid. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Inzwischen sind dann noch ein paar andere Sachen zugekommen, wie beispielsweise ein eBPF-basierter, IPPF-basierte Threat Detection. Das heißt also, ihr könnt das auch im laufenden Betrieb ausführen und prüfen, ob eure Workloads entsprechend abgesichert sind. Und CubeScape ist entsprechend die Kernkomponente dieser AMO-Plattform, die halt dieser Hersteller drumherum gebaut hat. Und wir kennen das natürlich auch von anderen Herstellern, wie beispielsweise Sysdig, die mit Falco eben einen ähnlichen Schritt gegangen sind und die Kernkomponente von Sysdig, eben Falco, als IPPF-Scanning-Tool für Workloads veröffentlicht haben, damit es eben auch von der Community genutzt werden kann und entsprechend auch implementiert werden kann in andere Produkte. Nichtsdestotrotz, gibt es darum noch eine harmonisierte Plattform, die da drum entsteht oder entstanden ist, die man dann entsprechend mit benutzen kann. Da man das jetzt aber, wie gesagt, kostenlos ausprobieren kann und das ein Community-Produkt ist, würde ich sagen, ja, alle, für die das jetzt interessant gewesen ist, guckt doch einfach mal nach, was für Findings rauskommen, wenn ihr eben mit Cubescape eure Manifests oder eure Manifeste oder eure Klasse-Definitionen scannt. Vielleicht kommt ihr da ganz schnell auf ein paar Angriffspunkte, die ihr vielleicht beheben solltet, beziehungsweise Konfigurationsaspekte, die ihr nicht bedacht habt. Das hat man natürlich auch schnell, weil Kubernetes ist eine komplexe Infrastruktur. Volkmar, hast du schon mal dein Cluster gescannt?
Ja, tatsächlich mit Cubescape. Das habe ich letztens in der Tat gemacht. Das ist auch relativ einfach zu starten. Die haben da halt ein klassisches Curl, Pipe, Bash Script-Dingens und dann ab Schubrakete. Ne? Und dann gibst du dann, kannst du da mit Cubescape scannen, kannst du dann halt eventuell noch dein Framework mitgeben, was du gescannt haben willst. Und dann kannst du mal durchscannen. Sieht nicht so gut aus. Brauche ich kein Geheimnis draus machen. Aber meine anderen infrastrukturellen Themen, die sichern das schon gut ab. Aber es ist halt ein einfacher Start. Mhm. Ich finde das halt echt gut. Es funktioniert halt auf Anhieb. Das mag ich auch immer sehr. Ist handlich. Und wenn man dann weitergehen kann, möchte, dann muss man natürlich gucken. Genau. Gibt's, glaube ich, für Linux und genau Mac. Also wenn es du dezentral machst, dann halt auf jeden Fall kannst du an deinem Client das Ding dann halt auch einfach rennen.
Genau, wenn wir sowieso gerade über Compliance Reports sprechen, kann man an dieser Stelle auch nochmal auf, wenn wir gerade sowieso schon Trivi erwähnt haben, dann kann man auch direkt nochmal von Aqua den Cubebench mit erwähnen. Das ist auch ein Open Source Tool, was ihr verwenden könnt, um eben euren Cluster zu scannen und den eben auf CIS-Benchmarks zu prüfen zu lassen. Dann kriegt ihr entsprechend auch raus, was kann geprüft werden und ist das entsprechend durchgesetzt oder eben nicht umgesetzt und habt ihr euren Cluster in dieser Hinsicht abgesichert oder eben nicht. Das kann man auch recht einfach gegen den Cluster schmeißen und sich die Ergebnisse da mal genauer zu Gemüte führen und daraus auch entsprechende Tätigkeiten ableiten.
Ja, das kannst du sogar mit Trivi mittlerweile auch schon machen, ne? Also das hat die da irgendwie auch mit, das ist halt das so ein allumfassendes Mega-Mega-Tool von Aqua, was das auch schon so macht, genau. Cubebench, ja. Also das ist grundsätzlich empfehlenswert. Also gerade was dann halt die Maßnahmen angeht, um dann halt das Hardening vorzunehmen. Das ist in jedem Fall, wenn man jetzt nicht unbedingt einen durchgehärteten Plattform, aber man braucht es immer. Also erfahrungsgemäß würde ich das immer empfehlen, weil meistens ist es dann die Nutzung, also das Benutzungsparadigma, wie nutze ich jetzt Default Namespaces, habe ich Automount von irgendwelchen, also Token Automount oder so Kleinigkeiten, ne? Wenn ich Cluster selber aufbaue, etcd, was hat er für Berechtigung auf den Systemen und so weiter und so fort. Und das
wie macht, sieht mein Airbag aus? Das sind alles genau. Themen, ne? Da verliert man schnell den Überblick drüber, gerade wenn man am Anfang seiner cloud-nativen Reise steht.
Ja.
Und sich vielleicht Artefakte installiert hat, deren Auswirkungen man nicht vielleicht ganz nachvollziehen kann, weil man eben noch nicht vielleicht diesen Einblick in diese Infrastruktur hat. Da ist es ganz, ganz gut, dass man eben diese Tools hat, um auch prüfen zu können, dass das alles gut abgeht.
Absolut.
Damit würde ich sagen, kommen wir direkt in die nächste Kategorie, oder?
Ja, hüppen wir weiter. Cloud Provider. Ich hatte ja das letzte Mal tatsächlich diesen Kubernetes History Inspector erwähnt. Den haben wir jetzt einfach mal in unsere Kategorie Cloud Provider mit reingenommen, weil der ist natürlich für und von Google Cloud Plattform und dementsprechend ist das auch dort nutzbar. Also ich habe das jetzt mal im Container gestartet. Man kann halt verschiedene Varianten wählen, aber im Container kann man sich dann halt einfach diesen Kube History Inspector klicken, kann da halt sein Google Token rein ballern und dann im Grunde halt Informationen rausziehen auf Basis der Events und auf Basis der Events, Punkt, die dann halt in dem Cluster dann halt stattfinden und dann halt zeitlich darstellen das Ganze und auswerten. Macht es natürlich deutlich einfacher, weil ich nicht ständig hier, selbst mit K9S, ist man halt ständig am Hüpfen, wo, was, wie und warum. Und das macht die Sache halt deutlich einfacher. Ich weiß nicht, ob es hierzu dann halt später für Vanilla, Kubernetes oder andere Distributionen irgendwann mal auch ein Offering gibt, sowas zu tun. Ich finde es ganz gut, weil tatsächlich History Inspector, gerade was passiert ist, das habe ich häufig. Ne? Wenn der Cluster plötzlich nicht funktioniert, muss ich wissen, warum. Weil das macht Computer fangen nicht plötzlich an, nicht zu funktionieren. Das hat meistens Gründe und häufig sind es Menschen oder irgendwelche Applikationen, die amok gelaufen sind. Also nicht Menschen, die Amok gelaufen sind, aber die Applikation. Genau. Finde ich ganz gut. Guckt es euch mal an. Also wir haben es jetzt aus unseren Telegram-Tools erstmal rausgenommen. Das ist, glaube ich, in der Rubrik besser aufgehoben. Und wenn es da was Neues gibt, dann geben wir natürlich Bescheid. Ich würde das auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten.
Genau, da haben wir ein Auge drauf. Wo wir auch ein Auge drauf haben, ist natürlich die Marktsituation. Wie sich Hersteller aufstellen und da entsprechend auch vielleicht konsolidieren. Und genau das hat Google jetzt gemacht, nachdem sie letztes Jahr schon mal bei Wiz an die Tür geklopft haben und ich glaube für 20 Milliarden oder für 22, 21 Milliarden Wiz kaufen wollten, die israelische Security-Firma oder Cloud-Security-Firma. Mit dem gleichnamigen Produkt haben sie es jetzt für 32 Milliarden getan, also haben ein Jahr gewartet und gut 10 Milliarden mehr bezahlt und damit eine der größten Firmenakquisen oder beziehungsweise größten Firmenakquisen in der Geschichte von Google durchgeführt und haben jetzt praktisch eben dieses neue Asset, dieses Cloud-Native Security Tool oder diese Cloud-Native Application Protection Plattform, also dieses CNAPP, was Wiz eben zur Verfügung stellt, das hat eigentlich sowohl Offerings für AWS, AKS als auch für GCP bislang gehabt. Ja, wie das Ganze weitergeht, müssen wir natürlich gucken. Allerdings wurde bei der Übernahme versichert durch Google, dass eben die Dienste für AWS und AKS eben weiter bestehen bleiben sollen oder beziehungsweise für Azure und AWS. Ja. Und das soll entsprechend erstmal nicht abgekündigt werden. Und ja, da sind wir gespannt, wie sich da auch der Markt weiterentwickelt und was es da auch für spannende Themen gibt, weil Wiz ist auf jeden Fall gerade im US-amerikanischen Markt doch sehr gefragt. Wie das in Europa aussieht, werden wir jetzt auch sehen durch die Google-Übernahme. Aber das erstmal dazu. Könnt ihr euch ja vielleicht auch mal angucken, weil Wiz tatsächlich auch relativ viel in der Community macht oder im Cloud-Native-Umfeld macht. Dazu haben wir auch gleich nochmal eine News für euch. Aber wo wir gerade von Security sprechen, Volkmar, würde ich doch direkt sagen, können wir doch direkt eigentlich in die nächste Section hüpfen, oder?
Na Mensch, natürlich.
Das geht hier wie am Schnürchen. Cloud-Native-Security. Und nach dieser formvollendeten Überleitung haben wir natürlich noch ein paar Infos aus dem Cloud-Native-Security-Umfeld für euch. Und zwar zum einen Aviatrix. Die haben eine Kubernetes-Firewall vorgestellt. Volkmar, hast du schon mal mit irgendeinem Produkt von Aviatrix gearbeitet?
Nee, tatsächlich nicht. Viele Kollegen, ich habe es auch immer mal mir Talks über Aviatrix angeguckt, aber ich habe tatsächlich noch nie mit Aviatrix gearbeitet, Mensch. Und ich habe es offensichtlich auch noch nicht oft genug ausgesprochen.
Ja, vielleicht kommst du jetzt dazu, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die haben eine Kubernetes-Firewall vorgestellt, die den East-West-Traffic zwischen Pods, aber auch Clustern, also in Multiclustern-Umgebungen oder halt auch in Hybrid-Ansätzen, also zwischen Clouds, unterstützen soll. Die stellt eine Layer 4 und Layer 7 Deep Package Inspection bereit und kann Policies durchsetzen, die entsprechend geschrieben werden. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, die ist eben auch für Multicloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungsansätze geeignet und kann dort angewandt werden. Ist im Produkt von Aviatrix verfügbar, ist glaube ich also nicht einfach so ohne weiteres auszuprobieren, aber wir haben euch einen Blogpost in den Shownotes verlinkt, wo nochmal genauer über die Architektur drüber geschaut wird und das Ganze genauer erklärt wird. Falls euch das interessieren sollte, könnt ihr da gerne mal reingucken. Und dann habe ich noch eine kuriose News für dich. Erinnerst du dich noch letztes Jahr im Juli, als auf der ganzen Welt so ein kleiner IT-Inzident, die Infrastruktur, ich will jetzt nicht sagen lahmgelegt, welcher? Aber zumindest beeinträchtigt hat.
Welcher? Du meinst CrowdStrike?
Genau, ich rede von CrowdStrike. Das war ja dann doch schon in aller Munde. Das war ein größerer Incident, der durch ein automatisiertes Update vonstatten gegangen ist. Das hat dann doch kritische Infrastruktur zum Teil lahmgelegt. Ich glaube, Flughäfen waren betroffen, unter anderem. Aber wurde dann auch relativ schnell behoben und ich glaube auch, dass CrowdStrike da entsprechende Learnings rausgezogen hat. Nichtsdestotrotz scheint das CrowdStrike selber keinen Abbruch getan zu haben, denn CrowdStrike hat jetzt bekannt gegeben, dass sie als erster Cloud-Native Cybersecurity Independent Software Vendor, entschuldigt für diese lange Wortkette, die 1 Milliarde Umsatz oder 1 Milliarde US-Dollar Umsatz im AWS Marketplace geknackt haben. Also trotz ihres, Fauxpas, haben sie da dann doch einen neuen Umsatzrekord erzielt und das ist dann doch eine gute Recovery, würde ich sagen.
Ja, ich sag mal, das sind halt Impacts. Wenn du halt so in der Mitte stehst, sind das Impacts, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass das Learning daraus, das ist halt, ja, schwierig.
Genau.
Aber ja, Gott sei Dank.
Genau. Aber natürlich ist CrowdStrike nicht der einzige Hersteller, von dem wir News mitgebracht haben. im Cloud-Native-Security-Umfeld. So haben Sysdig und Palo Alto beide jeweils einen neuen Report veröffentlicht. Bei Sysdig war das der 2025 Cloud-Native Security and Usage Report. Den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Da stehen natürlich noch ein paar mehr Infos drin. Bei Sysdig ist ja der Ansatz, dass sie immer wieder gucken, wie lange leben meine Container überhaupt. Ja, also welche Eigenschaften haben meine Workloads? Und so ist es eben so, dass über 60% der Pods eben nur für ein paar Sekunden leben, bevor sie eben wieder nicht verfügbar sind. Das wäre zum Beispiel bei Jobs so. Wir hatten es eben mit den Jobsets gehabt. In der Regel werden ja Jobs in einem Container oder in einem Pod ausgeführt, der direkt danach eben weggeschmissen wird. Aber zur Laufzeit dieses Jobs ist der Pod eben da und wenn ich ihn nicht richtig konfiguriere, dann ist das ein Sicherheitsrisiko. Das ist so der Ansatz, den Sysdig da immer fährt. Trotz dessen wurde in diesem Report veröffentlicht eben, dass EU-Organisationen auch vor den aktuellen Ereignissen die Compliance höher oder die Security Compliance höher priorisieren als die globale Konkurrenz. Das ist natürlich auch auf neueste Regularien zurückzuführen, wie eben zum Beispiel den CRA, also den Cyber Resilience Act, unter anderem. Gibt es natürlich noch mehr, aber dass das entsprechend kommt. Ihr solltet euch auch vielleicht nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen Gedanken machen, welche Regularien ihr denn unter Umständen erfüllen müsst und ob ihr das bereits tut. Da haben wir eben schon ein paar Tools vorgestellt, die euch da helfen können, zumindest in eurem cloud-nativen Umfeld. Dann hat Sysdig noch ein Learning veröffentlicht, das eigentlich, glaube ich, selbsterklärend ist, nämlich dass Machine Identities wie Robot Accounts risikoreicher sind als eben Accounts, die eben mit menschlichen Identitäten verbunden sind. Was natürlich eigentlich klar ist, weil man die schwieriger vielleicht überprüft oder nicht so oft überprüft, wann die wirklich da sind, weil sie nicht an eine Person gebunden sind, die einem über den Weg läuft und wenn die Person nicht mehr in der Firma ist, dann löscht man automatisch einen Account. Entsprechend auch da ist es wichtig und richtig, ein Inventory von diesen automatisierten Usern anzulegen und da auch regelmäßig drüber zu gucken, ob man die denn noch braucht. Wie sieht das bei dir aus, Volker? Hast du das schon mal gemacht bei dir in der Private Cloud?
Ah, absolut. Das ist ja schon immer so. Ja? Service-User sind halt immer so eine Sache. Die haben halt keine, also in dem Fall dann Tokens, die ablaufen oder. Und wenn man die nicht den klassischen Paradigmen unterzieht, wie ein normaler User hat, dann hat man ein Problem. Man traut sich halt nicht ran, weil die fest verkettet sind. Genau. Aber genau das ist der Prozess, über den man halt sich Gedanken machen muss. Sonst hat man dann ein Ding, was dann irgendwann mal in irgendeinem GitHub-Repo landet und schwupp, die Wupp hat man dann halt die Informationen da, die natürlich sich nie ändert.
Genau, gerade bei so einer komplexen Infrastruktur kann man es sich, glaube ich, nicht leisten, Blindflecken auf der Karte zu haben. Ja. Auch wenn es weh tut, man muss da schon die richtigen Fragen stellen und daraus auch Learnings ziehen, weil oftmals ist es so, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die man ergreifen muss, nicht wirklich betriebsbehindert sind, sondern man kann sich das so weit automatisieren, dass es eben dann auch unter der Hand abläuft und nicht eben manuelle Kontrolle darunter braucht. Man muss nur wissen, wie man es entsprechend tut.
Man muss nur drüber nachdenken.
Genau, man sollte drüber nachdenken. Das ist ganz wichtig.
Das ist manchmal das Schwierigste.
Genau, aber wir hatten es auch eben mit KI gehabt oder mit AI-Workloads auf Kubernetes und das ist natürlich ein Thema, was uns leider in der heutigen Zeit nicht mehr so ganz locker lässt. Sysdig hat über 500% mehr AI-Workloads auf Kubernetes-Plattformen gemessen, beziehungsweise in dieser Studie herausgefunden, dass es eben so ist. Wie gesagt, da entwickelt sich auch das Ökosystem in die Richtung hin. Die Security kommt da aber nicht so gut hinterher. Warum? Weil gerade Images, Container-Images, die aus diesem AI-Kontext kommen, wo eventuell Modelle drin sind, oftmals sehr bloated sind. Also sie sind sehr aufgebläht und sehr sperrig. Und gerade aus dem Cloud-Native-Bereich versuchen wir stets, möglichst schmale Images zu bauen, die entsprechend auch eine geringe Angriffsfläche haben. Aber wenn ich jetzt ein KI-Image irgendwo hin publiziere, was vielleicht 30 GB hat, weil da ein großes Modell mit drin ist, dann achte ich vielleicht unter Umständen gar nicht mehr darauf, was da wirklich alles so drin ist. Was dazu führt, dass eben die Attack-Surface von diesem Image wesentlich größer ist als die von anderen Images. Also das ist ein Problem, was da mitkommt und natürlich auch ein Problem für Vulnerabilities, die eventuell in eine Plattform oder in eine Live-Umgebung gelangen. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Also hier auf jeden Fall auch nach wie vor, ne? Also das ist ja nach wie vor ein Thema, Trennung, Funktion und Modelle dann in dem Fall. Also das ist schon wichtig. Macht auch Sinn. Macht ja trotzdem auch ein bisschen agiler.
Auf jeden Fall. Und abschließend zu dem Report habe ich noch eine interessante Zahl. Wollte ich dich fragen, wir hatten es eben gehabt mit Falco. Hast du schon mal Falco eingesetzt oder ist dir das schon mal in der freien Wildbahn über den Weg gelaufen, aus dem hohen Gras erschienen sozusagen?
Ja, Tatsächlich nur im Kontext der Zertifizierungsvorbereitung für CKS. Mhm. Nun schon das zweite Mal. Genau, ansonsten glaube ich eher so nicht. Gut, das liegt wahrscheinlich bei uns auch eher daran, dass wir eher mit Enterprise-Produkten an sich dann halt rumfuchteln. Aber ja, genau. So hatte ich es schon in der Hand, ja.
Genau.
Ich weiß gar nicht, dass graduated ist.
Ist es graduated seit Ende letzten Jahres, glaube ich, oder seit der letzten KubeCon?
Wahrscheinlich.
In dem Kontext gesagt, wurde es herum angekündigt. Beziehungsweise ist sogar schon was länger graduated. Auf jeden Fall, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, ist aber noch nicht wirklich aktiv eingesetzt. Dennoch, in den Befragten von dieser Sysdig-Studie waren es rund 8% aus dem deutschen Markt, dieses Tool, also die Open-Source-Variante, also Falco, einsetzen. Und das ist natürlich jetzt noch nicht so viel, es ist auf jeden Fall ansteigend, weil auch eben dieses Produkt jetzt oder dieses Projekt den Status Graduated von der CNCF erhalten hat. Ich würde mich da aber wirklich sehr mal über Berichte, also gerade aus dem deutschsprachigen Raum interessieren, die vielleicht damit schon mal gearbeitet haben. Und solltet ihr da draußen jetzt vielleicht schon mal mit Sysdig und mit Falco in Kontakt gekommen sein und das auch aktiv bei euch einsetzen, entsprechend eben diese Open-Source-Variante, meldet euch gerne bei uns. Ich wäre da sehr daran oder wir wären da sehr daran interessiert, von euch Erfahrungsberichte zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur die Nutzung, ne? Also ich glaube, die ist relativ klar, das Einsetzen,
genau,
also das Implementieren, ja. Das Integrieren, also dass es halt auch ein Selbstläufer ist, dass ich es jetzt nicht nur ein, zweimal abschieße und dann halt mal gucke, was da passiert ist, sondern
genau, wie habt ihr das bei euch integriert, wie ist es verwoben, was macht ihr mit den Findings, wie interpretiert ihr das, all das sind Sachen, die uns natürlich interessieren.
Können wir im Zweifelsfall auch eine Folge drüber machen.
Genau, so. Wenn ihr auch uns auf der KubeCon seht, ich glaube, Volkmar kann man nicht übersehen, dann kommt gerne auf uns zu. Wir halten da gerne Schnack mit euch, auch auf den Container Days. Da gibt es noch einen zweiten Bericht, und zwar von Palo Alto. Interessant ist hierbei, dass Sysdig 2025 vor dem Bericht geschrieben hat und Palo Alto 2024, wahrscheinlich Retrospektive und natürlich die Perspektive in die Zukunft. Aber Palo Alto hat den State of the Cloud Native Security Report veröffentlicht. Auch den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Der ist ein bisschen kompakter und bezieht sich vor allem auf die komplexen Schwierigkeiten oder die Hürden, die man eben nehmen muss, wenn man in diesem Ökosystem versuchen will, abgesichert vorzugehen. Und 50% der befragten Teilnehmenden sehen eben die Komplexität und die Fragmentierung der Umgebung verantwortlich für eben ein höheres Sicherheitsrisiko, was damit einhergeht. Das haben wir auch eben immer wieder gesagt. Es ist nun mal so, dass es viele Ressourcentypen gibt, viele Konfigurationseigenschaften, dadurch auch viele Schlupflöcher, die man bedenken muss. Und das sieht natürlich auch dann die breite Gemeinschaft oder die Anwenderschaft so. 70% der Teilnehmenden sehen zudem mehr Vulnerabilities in wirklich aktiven Workloads, die in der Produktivumgebung laufen, aufgrund von Rush Deployments. Das heißt also, da muss jetzt irgendwas raus, da muss jetzt ein neues Image geupdatet werden. Aber man guckt gar nicht darauf, wie man da entsprechend was absichern kann. Volkmar, was würdest du in so einer Situation tun, wenn du was publizieren musst und vorher nicht weißt, ob es wirklich abgesichert ist oder nicht?
Ich würde es nicht tun. Das ist die Time to Market in allen Ehren, aber das ist kein verrücktes Agil. Ich glaube, man
sollte. Wir haben doch halt dieses schöne DevOps, da kommt doch in 2 Tagen sowieso wieder ein neues Image.
Das stimmt, ja.
Aber?
Nein, tatsächlich. Genau. Nein. Also ich glaube, Sicherheit geht an der Stelle vor und Unsicherheit ist in solchen skalierten Umfeldern halt schneller geschaffen, als man denkt. Und das heißt sehr komplex nachher. Also das zu durchschauen, wo da dann halt noch der Punkt ist, das ist so, wie kann man sich so vorstellen, wie damals der Film Hackers mit diesen ganzen leuchtenden Schränken und keine Ahnung.
Ja, also ich würde da auf jeden Fall auch empfehlen, wo wir gerade von DevOps sprechen. Der erste Schritt sollte vielleicht sein, um das zu verhindern, dass man automatisierte Qualitätsgateways einbaut, die eben unter Umständen manuell schon oder automatisiert schon ein entsprechendes Deployment von bekannten kritischen Schwachstellen verhindert. Und natürlich auch jeweils immer wieder prüfen, was läuft überhaupt in meiner Umgebung, wie lange läuft das schon und ist da vielleicht inzwischen ein CVE mit drin, der da entsprechend schlimmer ist.
Das ist ja auch der Punkt. Also du baust ja tatsächlich da halt ein Gate ein, was dann halt auch aufpasst, dass da keiner mal schnell so was reinbaut.
Genau. Das ist auch schnell gemacht tatsächlich. Also das muss man nicht nur überlegen, wo man das ganz genau tut.
Und wir müssen uns überlegen, wer das bestimmt.
Genau, ja. Und wer dafür verantwortlich ist. Aber das sind alles Sachen, die kann man dann beschließen. Aber wie wichtig das ist, zeigt sich jetzt, glaube ich, in dem neuesten CVE, der gestern angekündigt worden ist, am Montag. Wir nehmen am Dienstag auf. Und zwar ist das der CVE 2025-1974 und der betrifft insbesondere den Nginx Ingress, der in Kubernetes mit drin ist. Oder den man da eben verwenden kann. Was ist das Problem daran? Und zwar ermöglicht es dieser CVE mit einer Kritikalitätsscore von 9.8, also der ist schon
Schifffahrt, ne?
Saftig, würde ich sagen. Also da ist schon was hinter. Der möglich ist, dass eben Angreifer über euren Ingress heraus auf andere Ressourcen in euren Cluster zugreifen können. Der Ingress-Controller hat standardmäßig Zugriff auf alle Secrets bei euch im Cluster, in allen Namespaces. Und dieses CVE ermöglicht eben diese Schwachstelle, dass Angreifer eben den Traffic umleiten können und entsprechend andere Secrets oder andere Ressourcen abrufen können und so unter Umständen an Authentifikation kommen, die es ermöglichen, euren Cluster komplett zu übernehmen. Da ist jetzt schnelles Handeln gefragt. Solltet ihr einen Hergapped-Cluster haben, dann ist das natürlich nicht so wichtig, aber nichtsdestotrotz guckt nach, dass ihr auf eine Version updatet, die entsprechend diesen nicht mehr hat. Da wurden gestern direkt Patches veröffentlicht, nämlich den Ingress Nginx V1.12.1 und V1.11.5, die entsprechend diese Schwachstelle nicht mehr haben. Aktualisiert bitte zeitnah, beziehungsweise patcht das, damit ihr eben nicht mehr verwundbar seid. Ihr könnt das ganz einfach durchführen, um zu prüfen, ob ihr da entsprechend was drin habt. Ihr könnt einfach ein kubectl get pods und dann auf alle Namespaces machen und dann einfach den Selektor app.kubernetes.io Ingress Nginx gucken und wenn ihr da entsprechend ein Ergebnis habt, prüft die Version. Unter Umständen seid ihr da gefährdet. Volkmar, hast du das bei deinem privaten Cluster auch schon gemacht?
Nein, da kommt eh keiner ran.
Okay, der ist bei dir. Er gibt.
Genau, aber ich hab tatsächlich einen Nginx Ingress. Ich überlege gerade nur, wie die Lösung. Ja, der braucht ja auch Zugriff auf alle Secrets, sonst kannst du halt keine Zertifikate mit reinpumpen.
Genau.
Ja, spannend.
Genau. Also das ist schon ein kritischer...
Wie alt ist der? Warte mal, wie ist das?
Der ist von
24,
gestern.
Genau, 24. kam das raus. Nee, habe genau. Ich definitiv noch nicht eingespielt. Wobei, vielleicht aus Versehen. Ich habe gestern Updates gemacht. Das könnte, da muss ich mal gucken.
Und gefunden wurde der auch von dem Team von Wiz. Da wieder der Zirkelschluss zu der Google-Übernahme.
Na, klein ist die Welt.
Genau, klein ist die Welt. Da gibt es auch sogar den entsprechenden GitHub-Issue zu. Wie gesagt, kontrolliert das. Das ist auf jeden Fall erstmal eine hohe Priorität. Abschließend noch habe ich noch was aus dem Cloud-Native-Bereich. Und zwar Palo Alto legt Prisma mit Cortex zusammen. Cortex ist deren XDR-Lösung. Da gibt es jetzt die Cortex Cloud, da ist eben Prisma integriert und das ist so eine wunderschöne Komplettlösung, wo ihr eben alle Daten mit dieser Cloud Native Application Protection Plattform zusammen betreiben könnt. Auch dazu den Link packen wir euch in die Shownotes. Würde ich sagen, das war jetzt ein sehr ausführlicher Ausflug in die Cloud Native Security. Wollen wir doch direkt mal in das letzte Kapitel springen, oder?
Vorletzte,
genau, Entschuldigung. Entschuldige bitte.
Machen wir.
Okay.
Ich zähle mit.
Alles klar. Cloud Native Community.
Ja.
Cloud Native Community, was hast du uns mitgebracht?
Eigentlich nichts Neues, muss ich so sagen. Also was ist der Schedule? KubeCon 2025 steht, den hatten wir das letzte Mal drin. Das ist dein Thema jetzt gerade. Du hast es jetzt extra so schön beschriftet, aber ich habe es, glaube ich, nur rauskopiert vom letzten Mal.
Genau, das war letztes Mal mein Thema.
Genau, weil ist mir wichtig gewesen, weil nächste Woche KubeCon London. Wir freuen uns alle drauf. Sprecht uns bitte an. Ihr werdet uns wahrscheinlich kaum übersehen. Das ist im Grunde halt wieder der Große mit dem kleinen Bruder. Rennen alle mit Mikros durch die Gegend und sprecht uns gerne an. Wir wollen angesprochen werden.
Genau, wie gesagt, wir haben
da keine Star-Allüren.
Nee, das überhaupt nicht. Wir haben große Rucksäcke mit großen Antennen dran. Genau, damit wir auch direkt live senden können. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ganz wichtig bei der Schedule ist, guckt, dass ihr frühzeitig in den Räumen seid. Die Erfahrung hat gezeigt, vor allem bei der letzten KubeCon in Paris, dass die Räume recht schnell voll waren und man dann entsprechend noch nicht mehr reingekommen ist.
Absolut.
Und deswegen, wenn ihr einen Sitzplatz ergattern wollt oder weit vorne sitzen wollt, um auch genügend Mut zu bekommen, dann guckt, dass ihr entsprechend bei den Sessions, wo ihr unbedingt hin wollt, auch früh genug da seid.
Und für die, die es noch nicht gemacht haben, ETA, ganz wichtig. ETA ist das englische ESTA, das amerikanische ESTA für Großbritannien. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gesagt habe. ETA-Antrag ist wichtig, gerade wenn ihr dann erst ab dem 2. April einreist, dann braucht ihr es, ansonsten könnt ihr wieder zurückfliegen.
Genau, kann man einfach über die über die App machen.
Genau, wichtig. Wir haben es gemacht. Wir sind ab 1., glaube ich, da. Ne?
Genau, ich bin ab Mittwoch, nee, Dienstag bin ich schon da. Und ich bin auch schon da auf der Messe. Auch hier nochmal ein Hinweis, vielleicht vorher den Badge abholen. Das geht dann alles ein bisschen schneller.
Genau. App hast du gesagt, ja. Das ist genau die Infos, kriegt man auch hier beim Auswärtigen Amt, wie das funktioniert. Aber die App ist easy und im Zweifel ist, also bei mir war es wie gesagt 10 Minuten, ne? Dann war das durch, da war kein Problem. Genau. Ja, genau. Was haben wir noch? Es ist März, der 25. am 31. Ende der Call for Papers, der Container Days, bei denen ich nicht teilnehme. Leider. Und genau, denkt dran, wenn ihr noch was einreichen wollt, bis 31. März könnt ihr dies tun. Ich glaube 0 Uhr, das weiß ich jetzt nicht genau. Also wenn ihr tatsächlich bis auf den letzten Drücker macht, dann guckt lieber vorher nochmal nach. Das hatte ich auch schon, dass ich mich da verschätzt habe und das dann doch 21 Uhr war. Macht das, ist eine gute Möglichkeit, ist schön, halt im etwas kleineren Kreis hat dann Informationen. Also wenn man dann halt was zu teilen hat, da ein bisschen was, ja, und schön. Ansonsten sehen wir uns da nicht. Ich gucke nicht zu. Ich gucke mir das danach an.
Ich sehe euch. Ich gucke mir gerne die Vorträge an, auch vor Ort. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Genau. Und du erzählst es mir dann natürlich.
Genau. Privat.
Genau. So, das allerwichtigste Thema. Und zwar, es gibt neue Fippy-Book Guidelines. Für die, die es nicht kennen, das sind diese kleinen, lustigen, bunten Bücher wie halt Kubernetes oder sonstiges. Ich glaube, da gibt es Issue erklärt oder es gibt halt in allen verschiedenen Varianten gibt es diese Fippy-Bücher. Und da ist so ein bisschen Zuwachs gekommen. Und zwar haben die neue Rubriken dort aufgemacht. Einmal Projekt-Related Books. Da geht so ein bisschen, fokussiert sich auf die einzelnen CNCF-Projekte. Genau, also da geht's halt konkret über die Projekte, ne? Und Kids Day Books, was ich super finde, weil das ist natürlich wichtig. Wir wollen irgendwann mal nicht mehr so viel arbeiten. Wir brauchen dringend natürlich IT-Nachwuchs und Kids Day Books für junge Kinder, die sich dann halt mit Cloud-Native-Geschichten auseinandersetzen wollen. Genau, das ist super wichtig, finde ich super. Ich mag die Bücher, hab sie auch fast alle zu Hause.
Hast du auch alle gelesen?
Mehrfach gelesen. Genau, darum kann ich das, was ich kann. Mehr brauche ich nicht.
Natürlich, also ich erinnere mich noch an die KubeCon in Detroit, wo ich glaube, das haben die jetzt auch auf den letzten KubeCons gemacht, vielleicht hast du es gesehen, wo wirklich diese Fippy and Friends in so riesen Kostümen rumgelaufen sind. Hast du es auch gesehen auf der KubeCon?
Nee, tatsächlich
nicht. Die kann man da auf jeden Fall treffen und mal ein Foto mit dir machen. Vielleicht kannst du da deine Helden mal begrüßen jetzt.
Ja, endlich. Autogramm.
Genau, ja, ein Autogramm mit und dann kommt das Go Fippy mit dem Stift und malt dir was auf dein Cluster. Finde ich gut.
Genau. Mehr haben wir ja aktuell nicht, ne? Schedule steht, wie gesagt.
Genau. Also
guckt da ruhig nochmal rein, wo ihr dann nach Japan oder nach Indien auch fahren wollt. Aber ansonsten passt das erstmal.
Genau, mehr Community-Infos werden bestimmt dann entsprechend nach der KubeCon kommen, wenn sich die ganzen, wenn die Community auch wieder zusammengekommen ist. Aber ich würde sagen, da können wir jetzt direkt den Vorhang fallen lassen und in die letzte, jetzt wirklich die letzte, in das letzte Ressort reingehen, nämlich den Tüdelkrams.
Tüdelkrams. Der Tüdelkrams. Ich habe was mitgebracht. Genau, eigentlich zufällig. Das ist mir von der Woche oder irgendwas. Irgendwann war wieder ein Mac-Update und mein Rancher Desktop hat nicht funktioniert. Und dann hatte ich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass da keine Lösung für gibt, nur das Problem. Und dann hatte ich mir einfach mal Alternativen rausgesucht. Ne? Rancher Desktop, für die, die es nicht kennen, ist wie Docker Desktop oder Podman Desktop oder Docker 4 Desktop. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Naming ist, aber irgendwelche Desktop-Varianten, die halt einem die Möglichkeit bieten, einerseits halt sein DevSpace für Container oder halt auch Kubernetes dann bereitzustellen, lokal auf sein Notebook. Ne? Also Docker auf dem Notebook ausführen, wenn man jetzt gerade keinen Linux hat. Genau, und da bin ich auf Colima von Abiosoft gestoßen. Colima macht es genauso möglich, ist kommandozeilenbasiert und damit kann ich halt ja mir so ein Docker-Environment halt hochziehen, wo ich dann halt einfach Docker fahren kann. Oder halt auch Kubernetes. Ist einfach über die Kommandozeile, kann ich mir reinpacken, kann ich im Zweifelsfall auch in den Autostart packen und dann läuft es klein schlank und es funktioniert. Das ist, guckt es euch gerne mal an. Link liegt in den Shownotes. Hast du da Fragen zu, Moritz?
Ja, natürlich.
Was nutzt du?
Also ich bin natürlich ich muss sagen, ich habe da ein bisschen Angst, jetzt darüber zu sprechen, weil ich habe da zu viel Zeit mit Jasper Wiegratz verbracht. Der hat mich dazu gezwungen, Podman zu benutzen und ich darf auch nichts anderes benutzen, weil immer wird mein Notebook kontrolliert.
Du hast Podman Desktop.
Genau, ich habe Podman Desktop, ja, ganz genau. Und das finde ich eigentlich auch eine valide Lösung. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich bin da ein bisschen eingefahren. Ne? Also generell, ich benutze Podman Desktop eigentlich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Nur wenn ich lokal irgendwas baue, dann ist das entsprechend da drin und dann ziehe ich mir das raus. Aber eigentlich betreibe ich gar keine Container oder Pods mehr lokal oder Cluster mehr lokal, auch nicht zum Testen auf meinem...
Echt nicht?
Nee, da ziehe ich mir lieber direkt im
Dev-Container.
Gar nicht. Nee. Ziehe ich mir lieber direkt im Lab irgendeine Maschine hoch, wo das alles drüber läuft, weil
okay.
Ja, ich habe das Problem, ich habe sehr viele Tabs offen, sehr viele Dokumente offen, Mails und so weiter und so fort. Und wenn ich dann da noch irgendwas, irgendein Cluster mit dazu nehme, ich glaube, dann kann ich mich verabschieden.
Das ist natürlich, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, beim Podman Desktop, das Ding ist natürlich full blown.
Genau.
Da kannst du dir halt alles klicken. Ne? Da kannst du dir einen OpenShift-Cluster, einen Kubernetes-Cluster, da kannst du dir noch, keine Ahnung, die in der Entwicklungsumgebung dazu klicken. Hier ist es sehr fokussiert. Ich finde es halt schön, ich nutze es auch, ich baue mir jetzt hier kein Kubernetes-Lokal, habe ich noch nie gebraucht, tatsächlich. Noch nie, genau. Weil das kriege ich mir tatsächlich auch im Lab, entweder im eigenen oder in unserem. Und ansonsten ist es aber halt Dev-Container. Lokale Entwicklung auf Dev-Containern, das ist das, was funktionieren muss. Da bin ich jetzt auch drüber gestolpert. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, ist natürlich doof. Und ich habe so die alten Erfahrungen mit Windows und Docker vor Desktop damals noch relativ in den früheren Zeiten und das hat mich immer gestört, wenn das nicht funktioniert hat. Und da bin ich halt auch sehr sprunghaft, wenn eine Sache nicht funktioniert, was das angeht, dann springe ich weiter, weil das muss funktionieren. Meine Codebase und der ganze Kram, der muss halt funktionieren. Und darum, Kolima, guckt es euch an. Ich finde es gut.
Genau, also der Use Case ist auf jeden Fall da. Ne? Gerade wenn man was ausprobieren möchte oder noch keine eigene Infrastruktur hat, auf der man das eben betreiben kann, dann ist es auf jeden Fall eine gute Alternative zu den Competitors, die man sich da mal drauf schaffen kann. Kann man auch tatsächlich mit, wenn man auch unter macOS unterwegs ist, einfach über den Homebrew machen. Sehr schön installiert und auch zentral verwaltet.
Genau.
Ist immer eine schöne Sache.
Wichtiger Punkt. Und es ist hauptsächlich für Mac, kannst du, aber auch für Linux. Steht in Klammern dahinter. Genau. Also ist für Mac. Nicht für Windows.
Genau. Alles, was nicht mehr mit Brew geht, installiere ich mir nicht mehr. Da bin ich zu faul für. Dann suche ich mir lieber eine Alternative, die eben mit Brew funktioniert.
Na, das Installieren ist nicht das Schwierige. Das Problem ist dann wieder den... Man hat ja so viel Krams auf dem Laptop, ja. Und den muss man dann halt... Aber gut, auch da Dev-Container. So viel Kram habe ich gar nicht mehr da, weil das alles in meinen Containern klebt.
Ja. Aber ich würde auch sagen, wir können eigentlich den Sack für heute zumachen.
Genau.
Weil wir sind auch schon am Ende angelangt.
Glaube ich auch.
Wie gesagt, war eine etwas schmalere Folge, ein bisschen leichtgewichtiger, gut zu verdauen. Wir rechnen damit, dass nach der KubeCon eben mehr um die Ecke kommt. Und geplant ist, dass wir, vielleicht können wir schon mal ein kleines Foreshadowing geben, weil wir haben natürlich angekündigt, dass wir jetzt einen festen Zyklus folgen. Ja, immer in der zweiten Woche eines Monats eine Feature-Folge mit unseren Friends und in der vierten Woche oder am vierten Donnerstag eines Monats eben eine News-Folge. Da werden wir so ein bisschen von abweichen, weil wir nächste Woche Freitag eine Folge veröffentlicht werden im Laufe des Tages, die sich eben rund um die KubeCon beschäftigt. Da sind wir gerade dran. Da haben wir uns mal drauf committed und gucken wir mal, dass wir in London irgendwo an Trafalgar Square oder weiß ich nicht wo, im London Eye vielleicht eine Rundfahrt machen, wo wir uns ein stilles Plätzchen suchen und dann einen Podcast aufnehmen.
Ja.
Und uns dann auch mal ins Gesicht gucken können, während wir das Ganze tun.
Genau. Es wird nicht nur für euch eine Überraschung. Wir gucken mal, was bei rauskommt.
Genau. Ich erkenne Volkmar wahrscheinlich gar nicht mehr entsprechend.
Genau.
Vielleicht mögen wir uns dann nicht mehr. Wie auch immer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auch danke für eure Nachrichten. Wir lesen natürlich jede Mail, die ihr uns schickt, fleißig und freuen uns über jegliche Zuschriften. Hört damit gerne nicht auf. Wir freuen uns, wenn die Community wächst und natürlich auch Feedback kommt. Das könnt ihr immer dalassen, gerne unter podcast@sva.de. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören und wir freuen uns, dass ihr uns hört.
Ja, finde ich auch.
Bis nächste Woche Freitag, würde ich sagen.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.